Da sind wir daheim.
Vor 100 Jahren, also 1923, ist ein elsässischer Arzt nach Königsfeld im Schwarzwald-Baar-Kreis gezogen. Nicht irgendein Arzt, sondern der Urwalddoktor, auch bekannt als der gute Mensch von Lambarene. Albert Schweitzer, der spätere Friedensnobelpreisträger. Sein Haus in Königsfeld, das heute ein Museum ist, war für ihn ein wichtiger Rückzugsort, während er als Arzt im zentralafrikanischen Lambarene arbeitete. Die Erinnerungen an den Urwalddoktor lassen wir heute wieder aufleben. Mit einer unmöglichen Talkshow aus dem Jahr 2019. Damals befragte mein Kollege Klaus Gülker den weltberühmten Albert Schweitzer, gespielt von seinem inzwischen verstorbenen Landsmann Martin Graff.
Ja, herzlich willkommen, Herr Schweitzer.
Guten Morgen.
Manche werden staunen und ich sehe auch ein paar enttäuschte Gesichter mit Glatze und ohne Schnurrbart. Was ist passiert?
Ja, mir ist so gegangen, wo ich oben angekommen bin. Plötzlich habe ich geschnitzt und gehoch.
Können Sie das vielleicht kurz übersetzen?
Ja, also als ich oben angekommen bin, war ich selbst erstaunt, denn ich hatte meinen Schnauzer verloren.
Okay. Albert Schweitzer, unüberhörbar ein Elsässer. Also ich persönlich höre diese Mundart unglaublich gern. Versuch's mal auf Mundart. Wie redet man hier drauf?
Wie mir der Schnabel gewachsen ist, kann ich sagen, wenn es recht ist.
Ja.
Aber Sie, Monsieur Gülker, gebaut noch?
Ich bin ein Neigschmeckter, aber immerhin seit 44 Jahren. Das zählt natürlich nicht. Ihnen hat man den Elsässer immer angehört, gell?
Das ist schon gut so. Ja, ja. Jeder Mensch braucht seine Wurzeln.
Gut, ja, Sie sind geboren als Deutscher, später dann Franzose geworden. Kommt man da nicht durcheinander mit der Identität?
Ben, peu, si vous voulez, on peut aussi parler français ce soir. Aucun problème.
Non, 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 non. Elsässisch. Si c'est possible, monsieur.
Gern. Wie gesagt. Und wissen Sie, mein Leben lang habe ich gesagt, Deutsch ist meine Muttersprache, weil der elsässische Dialekt eben Deutsch ist. Auf Elsässisch sagt man Elsasser Deutsch.
Ja, Ihre Frau hat Sie aber schon gern mal korrigiert, wenn Sie zu sehr ins Elsässische abgedriftet sind.
Ja, man sagt halt auch verstanden, meine Frau, aus im Dialekt kann man alles sagen. Ja, auch ein Dialekt ist auch wunderbar für die Waldüsterträger, für zu schreiben, für zu treiben und so weiter.
Können Sie mal ein Beispiel nennen?
Ja, unbedingt. In der Welt ist die Dummheit weit verbreitet.
Ja.
Wie klingt das?
Also auf Hochdeutsch würde ich sagen, klingt das ziemlich wahr.
Und jetzt wieder auf Elsässisch?
Auf Elsässisch?
Ja. Das, was am besten gelungen ist in der ganzen Schöpfung, das ist die Dummheit von der Menschen.
Ja, das ist auch wahr. Also das ist auf jeden Fall ein Zitat von Ihnen richtig und es klingt natürlich schon viel charmanter. Da haben Sie natürlich recht, Herr Schweitzer.
Hoppla, wollen wir vielleicht jetzt anfangen?
Haben Sie es eilig?
Nicht direkt, aber Sie haben gesagt, das ist etwas Besonderes. Man muss kurz sehen, man muss sich kurz fassen. Selge lange Konversation sehen. Ne? Wer hat gesagt? A Talkshow.
Ja.
Ja. Ich soll mich kurz fassen.
Naja, also Talkshow, das ist halt der Begriff heute. Und natürlich, man kennt den Spruch, in der Kürze
liegt die Würze.
Ja, genau. Also gut, dann würde ich gerne mit Ihnen jetzt über Ihr Leben reden, lieber Herr Schweitzer.
Mein Lava. Ja, aber ich hätte lieber über meinen Auftrag reden, denn ich bin ja nur ein kleiner Doktor, der versucht hat, ein bisschen beizutragen, dass die Welt besser aussieht.
Moment mal. Also jetzt machen Sie sich nicht kleiner, als Sie sind, Herr Doktor Albert Schweitzer. Mhm. Weltbekannt, hochgeehrt, Friedensnobelpreisträger 1952. Es gibt Filme über Sie, es gibt Bücher, wirklich ohne Ende Bücher und Filme. Eben, wenn man allein mal in Günzbach im Albert-Schweitzer-Haus in Ihrem früheren Wohnhaus gewesen ist und sich das da anschaut.
Sind Sie da gesehen?
Ja, zusammen. Ich war da zusammen mit diesem elsässischen Autor Martin Graff zur Vorbereitung von diesem Abend. Kennen Sie den?
Graff, ist das einer? Sollte ich ihn erkennen?
Führt jetzt zu weit.
Okay.
Führt zu weit. Jedenfalls, allein die Menge der Bücher, die dort ausgestellt sind, wenn man sich das anschaut, es gibt ja schon einen Hinweis darauf, dass Sie nun wirklich nicht nur der kleine Doktor gewesen sind, gell?
Hannes Auligalase?
Ja, übrigens gibt es dort auch ein Albert-Schweitzer-Kartenspiel.
Ja.
Deutsch und Französisch. Ich habe das gekauft für 4,50 Euro. Ich habe das hier, ist so eine Art Quartett und es ist jetzt wirklich...
Zeig es mal.
Ist ganz nett. Ja. Ist ganz nett.
Der kleine Albert in der Windel. In der Windel. Ja, das ist...
Ja, lustig. Ja, Sie sehen aber auf dem Bild sehr, sehr munter aus, als, auch als Baby. Dabei liest man nach Ihrer Geburt in Kaisersberg, als Sie dann nach Günzbach gezogen sind, da seien Sie ein mageres Kindchen mit gelbem Gesichtchen gewesen.
Ja gut, wissen Sie, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass ich schon so lange habe.
Ja, aber Sie haben selber geschrieben in Ihren Erinnerungen an Ihre Kinderzeit.
Dass ich schon so lange habe.
Vielleicht sollte man mal Ihre Lebensdaten erwähnen. 1875 bis 1965. Insofern gut.
Stimmt, aber ich sage ja, lang Haar.
Da machen wir es kurz.
Ja.
In Sachen Kindheit. Der kleine Albert wächst im, oder Albert, Albert, ne? Ja. Wächst im Pfarrhaus auf. Weil der Vater Pfarrer ist, gilt er im Dorf als Herrbüble. Er lacht gern in der Schule, weshalb er einen Klassenbucheintrag bekommt als Isaak. Mhm. Das heißt Lacher. Und er lernt ganz ordentlich, was die Zeugnisse belegen. Nur, was mir auffällt, Führung der Hefte, Note 3-4. Na gut. War es also was richtig?
Wie?
Es gibt da eine Geschichte, da könnte man sagen, die ist prägend für Sie gewesen. Wollen Sie uns die erzählen?
Welche Geschichte?
Mit dem Heinrich Bresch.
Ah, mit dem Braschhari. Der Braschhari,
ja. Ja, der Braschhari und mit der Schleuder.
Ja, wisst ihr, das ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Ja.
Och.
Albert Schweizer mit einer Schleuder auf Vogeljagd. Auf elsässisch sagt man, ein Spatzenschlüder.
Dabei ging es um Krähen, glaube ich. Sie beide, also der Henri und Sie, Sie haben solche Spatzenschleuder gebastelt.
Spatzenschleuder, ja.
Und dann?
Ja, das sind wir in der Rabari.
In den Rehberg.
In der Rehberg, ja, heißt das ja. Ja. Auf Hochdeutsch. Und nur mal wieder, Henri meinte, das muss jetzt sein.
Ja. Ja, ja, vielleicht, weil Sie den Ruf loswerden wollten, ein elender Schisser zu sein. Habe ich recht?
Jedenfalls, ja, jedenfalls. Der Harry hat gesagt, jetzt gehen wir mit Rabari Vogelschießer. Und ich habe gesagt, du sollst nicht unhab töten, so ja, Weller, ja. Aha. Aber er hat gesagt, nicht schwarzer Schießer und ich soll jetzt anziehen. Da huckt die Kraje dabei und ich soll sie jetzt abknallen. Und in dem Moment hat die Kirchglocke von Günzbach angefangen zu läuten.
In dem Moment?
Und in dem Moment ist mir vorgekommen, wie ein Zeiger von oben. Ja? Und ich bin aufgesprungen, habe die Kraje aufgescheucht und dann ist sie fort und der Henri.
Und der Henri hat ihn hinterhergerufen, das Herrenbüble ist ein elender Schisser. Das ist überliefert.
Na und?
Na ja.
Ich habe die Pfeile auch ins Nachtgebet eingeschlossen.
Sie haben die Vögel ins Nachtgebet eingeschlossen?
Ja, und habe gedacht, was ist denn ein Furz vom Braschhari? Geh ja weh vor der ganzen Welt.
Man könnte auch sagen, Ehrfurcht vor dem Leben?
Ja. Mhm. Ui, Furcht der Kraja.
Auch vor dem Leben
ja,
der Kraja.
Ja, richtig.
Obwohl, ich muss sagen, also jetzt mal ganz persönlich, die können unglaublich nerven in unserer Nachbarschaft in Kappel. Also die Krähen da, da hätte ich schon ganz gerne mal...
Hoffentlich kein Spatzenschlüter.
Die Geschichte wird gern so interpretiert, dass sich bei Ihnen schon sehr früh, Herr Schweizer, eben diese Einstellung herausgebildet hat, jetzt muss man mit meinen Worten zu sagen, die Schöpfung hat ein Recht, bewahrt zu werden. Kann man so sagen?
Ja. Ich habe in Lambarene immer aufgepasst. Immer aufgepasst, dass den Tieren nichts passiert. Auch eine Fliege, habe ich geschrieben, kennt das Sehnen nach Glück. Sie kennt die Angst, nicht mehr zu leben.
Zitat?
Zitat.
Ja, wir springen da jetzt weit voraus, aber es gibt tatsächlich da eine kleine Geschichte, die das gut beleuchtet. Die hat Jeanette Siefert mal über Sie erzählt, Herr Schweizer.
Jeanette?
Ja, die war doch bei Ihnen Krankenschwester.
Ja, Jeanette, wie geht's noch?
Ja, treffen Sie die nicht ab und zu im Himmel? Wie auch immer, die Geschichte, die sie erzählt, die passt, glaube ich, gerade wirklich gut. Sie hat zusammen mit Ihnen damals irgendwann mal ein Vorratslager der Urwaldklinik Lambarene inspiziert. Mhm. Und dann?
In dem Moment springt eine Maus raus aus der Reiskammer. Nun, Mäuse passen ja nicht gerade in eine Reiskammer. Herr Schweizer sagte, Garwitz zählte die Säcke mit Reis und sah, dass es noch genügend waren und flüsterte mir zu, los ein bisschen die Tiere auf, dass sie wieder nie kommen.
So war er, gell? SWR 4 Baden-Württemberg, die unmögliche Talkshow mit Albert Schweizer und da gehört auch Musik dazu. Und deswegen sind heute Abend da aus dem Elsass Robert Frank Jacobi und Anita Pirmann. Und Robes, sage ich jetzt einfach mal, Robes, was gibt es zu hören?
Das Lied heißt Führ mich dahin, ich habe viel zu tun. Was ich da tue, mache ich nicht, um einen Nobelpreis zu bekommen, ich mache es aus Menschlichkeit. Und wir steigen jetzt auf den Fluss und fahren den Ogoe-Fluss hoch. Ich habe das viel in Gymnasien gesungen früher und die Kinder haben dann Vogelgeräusche imitiert und die meisten konnten Affengeräusche imitieren, aber nicht Vogelgeräusche. Sollte einer ein Vogelgeräusch machen können, Maurus ist Röbig, ja? Je suis ce médecin blanc qu'on appelle le docteur Albert Schweitzer. Quand j'étais enfant, je passais mes vacances dans la petite ville de Pfaffenhofen en Alsace. Je passais des heures entières à la Moder, ne sachant pas encore qu'un jour un fleuve encore plus grand m'emmènerait là-bas, dans ce pays lointain. Elle était là, cette maladie qui rongeait tant de mains et tant de pieds. Un jour la grande jungle là-bas qui sommeillait a semblé m'appeler. J'ai suivi cet appel sans jamais hésiter, pas pour un prix Nobel, mais par humanité. J'ai laissé derrière moi ce pays bien aimé et sur ce fleuve immense, des voix semblent chanter. Guide ma pirogue, guide ma pirogue, guide ma pirogue vers l'embarrené. Quand j'ai vu ces enfants aux yeux si grands ouverts, j'ai su que c'était là que j'allais travailler, que je serais pour eux comme un frère, comme un père, et qu'importe le prix, que j'allais le payer. Dans ce monde où tambour et prière se mélangent, j'ai donné toute ma vie, suis devenu des leurs. Et lorsque je partais au chemin du retour, ce refrain si étrange résonnait dans mon cœur. Guide ma pirogue, guide ma pirogue, guide ma pirogue vers l'embarrené. Encore une fois, guide ma pirogue, guide ma pirogue, guide ma pirogue vers l'embarrené.
SWR4 Baden-Württemberg, die unmögliche Talkshow mit Albert Schweitzer, weltbekannt durch seine Arbeit in Afrika in Lambarene. Urwalddoktor, hat man ja gesagt. Und darüber reden wir, aber wir hatten jetzt gerade ja schon schöne Musik. Sie waren, Herr Schweitzer, ja auch Musiker. Sie waren ein Leben lang ein großer Orgelspieler, wobei Ihr erster Orgellehrer gesagt hat, der Albert ist mir eine Qual, der hat kein Gefühl.
Ja, da hätte man es auch gesagt, wenn ich einmal gesungen habe. Albert, vous avez une voix de casserole. Ja? Casserole, das ist...
Wie ein Kochtopf.
Ja, genau so. Ja. Gut, das hat sich doch etwas geändert. Dran, ne?
Das hat sich fast geändert.
Aller Bescheidenheit. Ja,
in der Tat. Letztendlich haben Sie, wenn ich das mal ein bisschen frech sagen darf, sich das Geld für Ihre Arbeit in Afrika weitgehend mit Ihren Konzerten zusammengeorgelt.
Zusammengeorgelt. Das gefällt mir, das Wort, zusammengeorgelt. Ich finde so diese Art von Talkshow ist auch so zusammengeorgelt.
Das gefällt Ihnen, ne?
Das gefällt mir.
Aber ich meine, man muss andererseits sagen, er hat auch immer sehr kess formuliert. Ich darf mal was vorlesen. Apropos Orgel. Eine Orgel ist wie eine Kuh. Man beurteilt sie nicht nach ihren Hörnern, sondern nach ihrer Milch.
Gut, aber das ist jetzt ein ganz ernstes Thema. Die Ditsch-Orgel, die Französisch-Orgel, der Unterschied zwischen der Ditsch-Orgel und der Französisch-Orgel. Ich habe immer gesagt, die Ditsch-Orgel sieht aus wie ein Elektrizitätswerk mit Knöpfen und so weiter. Und die französische Orgel sieht aus wie ein Tretboot.
Na gut, das können wir jetzt nicht vertiefen. Ich weiß,
man kennt dann stundenlang drüber reden.
Ich weiß, auch, Ihr erstes Bachbuch hatte wie viele Seiten? 884?
Ja.
Ich fände es jetzt schöner, wenn wir von Ihnen persönlich interpretierte Orgelmusik hören würden.
Wellemer.
Ja? Ich sag's Ihnen. Wir Welle, und das hören wir uns jetzt mal an.
Ja.
Albert Schweitzer spielt Bach.
Ich habe immer gesagt, ich will eine deutsch-französische Orgel bauen, denn die Franzosen und die Deutschen sollen ihre Talente zusammenbringen
für die Zukunft. Nicht nur beim Orgelbau, denke ich mal.
Wir beim Orgelbau.
Albert Schweitzer hat Bach gespielt und das in SWR 4 Baden-Württemberg in der Sendung Mundart und Musik mit einem Gast, den die meisten ja als den guten Menschen von Lambarene kennen. Sollten wir auch langsam hinkommen im Gespräch mit Ihnen, wobei... Sie haben ja erstmal Theologie studiert.
Das stimmt, Hobby.
Und dann Musik.
Sie haben recht.
Und erst dann Medizin.
Stimmt euch.
Und warum?
Warum jetzt was?
Warum am Ende noch Medizin?
Ja, wissen Sie, ich habe in meinem Leben so viel Schönes erleben dürfen. J'ai de la chance, non mais vie. Und so etwas ist nicht selbstverständlich. Mhm. Und mir ist dann sehr frei klar geworden, wie habe ich das geschrieben? Dass ich dieses Glück nicht als etwas Selbstverständliches hinnehmen dürfe, sondern etwas dafür geben müsse.
Ja, das ist ja wirklich sehr ehrenvoll.
Ich habe mir gesagt, Albert, Berry, sagt man auf Elsassisch, ne? Mhm. bis du 30 bist, studierst und dann gehst du nüss in die Wald, um mich von da an einem unmittelbaren menschlichen Dienen zu weihen, habe ich geschrieben.
Wörtlich so.
Soll ich das nochmal auf Elsässisch wiederholen?
Nein. Okay. Andererseits, helfen kann ja viel heißen. Ich meine, wenn es denn schon als Arzt sein soll, wir reden ja jetzt über die Zeit so 1905, 1910, da gab es doch in Straßburg sicher auch eine Menge Not und Elend, da muss man doch nicht gleich nach Afrika. Zumal, da gab es ja eine gewisse Helene, die ist in ihr Leben getreten. Übrigens, glaube ich, in einem Fahrradclub haben Sie sich kennengelernt.
Ja, meine Helene.
Ja.
Ich fühle, dass all mein Glück von dir kommt.
Haben Sie zu ihr gesagt.
Sie hat es zu mir gesagt. Ja. Helene.
Ja, Sie haben die Gute auch erst gar nicht mitnehmen wollen, ne? Also nach Afrika. Und Sie haben sie erstmal nicht mal heiraten wollen.
Ja, ich habe zuerst schwer gewusst, wie schwer es ist, in Afrika zu schaffen. Ne? Ich habe dort eben noch gedacht schon. So ist es nicht. Ne? Ich habe es aufgeschrieben, ganz genau. Wenn ich das Klima ertrage, werde ich heiraten. Vorher möchte ich das Los einer Frau nicht an das meine binden, um völlig frei zu sein und zum Herrn zu dienen.
Naja. Was hat sie gesagt? Na gut, es hat ja letztendlich dann doch geklappt mit der Hochzeit und so weiter.
Wobei,
es gibt ja die Geschichte, dass Sie, lieber Herr Schweitzer, schriftlich bei Ihrer Freundin Helene angefragt haben, ob sie nun am 24. Januar oder am 28. Januar Geburtstag hat. Und, man höre, da haben Sie sich schon 12 Jahre gekannt.
Ich bin Salamus, schon ein Strudelkopf. Ja, selber gesagt, ich bin ein Strudelkopf.
Sie hat übrigens am 25. Januar Geburtstag, das nur am Rande.
Sie sehen ja.
Was sehe ich?
Strudelkopf. Aber zum Glück ist sie dann mitgekommen. Und hätte auch mitkommen können, ja.
Und 70 Umzugskisten sind auch mitgekommen nach Französisch-Äquatorialafrika, so hieß das damals, 1913. Ja. Wieso eigentlich nach Französisch-Äquatorialafrika?
Ja, es ist so. Ich habe in Straßburg die Familie Morel kennengelernt und die von einer Missionsstation in Afrika, im Urwald Garrett. Und haben wir einfach gedacht, so, das ist, da will ich hin. Wann ist besser geschwollen?
Sie meinen diesen bekannten Satz von Ihnen, die einzige Wahrheit, das einzige Glück besteht darin, unserem Herrn Jesus Christus dort zu dienen, wo er uns braucht?
Genau den Satz.
Ah ja. Gut. Was hat eigentlich Ihr Doktorvater gesagt, als er erfahren hat, der Albert will nach Afrika?
Ja, die Professoren in Straßburg, die Kollegen, alle gedacht, ich bin mir Schuckes. Ja, doch, bin mir schuckert, es geht nicht mehr richtig. Und mein Professor Salver hat mir am liebsten auch seine Kollegen von der Psychiatrie überliefert.
Ja. Ach, apropos Psychiatrie.
Ja.
Vielleicht erzählen Sie das nochmal. Wie lautete gleich noch der Titel Ihrer medizinischen Doktorarbeit?
Ja, die psychiatrische Beurteilung Jesu, Darstellung und Kritik. Ja. Haben Sie sie gelesen?
Nein. Sie sind ja dann, also da wollten wir eigentlich hin nach Afrika.
Ja, auf nach Afrika, genau.
Nach Afrika. Und was haben Sie so alles mitgenommen?
Da hat mir die Pariser Bach-Gesellschaft ein Klavier geschenkt. Mhm. Ein Klavier, das konnte nicht angefressen werden von den Termiten. Ja? Termitenfrei sozusagen. Ja.
Ja, es wird nötig gewesen sein.
Ja, ja. Aber sicher, Kultur ist überall wichtig, weil dann ist das Klavier auch wichtig in Afrika. Auch für die Neger.
Ich meinte jetzt eher, dass das Klavier termitensicher war. Jetzt haben Sie gerade das Wort Neger verwendet.
In Afrika leben Neger.
Ja, man sagt das aber nicht mehr so. Man sagt Afrikaner, Herr Schweizer.
Aber es sind doch Neger.
Entschuldigung, da muss ich mal kurz aus der Rolle fallen. Als ich den Text hier geschrieben habe, hat mir Microsoft Word auf dem Bildschirm eingeblendet, Sie sollten den Ausdruck ersetzen.
Ja, ich kenne aber, ich kenne diesen Herrn Word.
Microsoft Word. Nein. Das müssen Sie auch, da reden wir vielleicht später drüber. Ich glaube, wir machen an dieser Stelle zur Entspannung erstmal wieder Musik live mit Robert Frank Jacobi. Bitteschön.
Jeder Stern, den du da oben siehst, jeder bunte Regenbogen, jede Blume dort versteckt im Gras, sie ist ein Teil von dir. Jeder Vogel, der vorüberfliegt, jeder Fisch am Meeresboden und der erste Sonnenschein am Tag, er ist ein Teil von dir. Alles ist ein Teil von dir, denn du bist ein Teil von allem, allem, was sich regt und sich bewegt, in Schatten und in Licht. Alles ist ein Teil von dir und du bist ein Teil von allem. Jeder neue Tag ist ein Geschenk, nur ganz umsonst bekommst du's nicht. Jeder Fluss, das Wasser, das erträgt, jede unberührte Insel, jeder Baum im großen Regenwald, er ist ein Teil von dir. Jedes Lächeln, jeder Sonnenschein und die Tränen von tausend Kinder, jedes Herz, das nur an Wunder glaubt, dieses Herz schlägt auch in dir. Denn alles ist ein Teil von dir und du bist ein Teil von allem, allem, was sich regt und sich bewegt, in Schatten und in Licht. Alles ist ein Teil von dir und du bist ein Teil von allem. Jeder neue Tag ist ein Geschenk, doch ganz umsonst bekommst du's nicht. Gib deinen Gefühlen Flügel, lass deine Seele baumen, Leben wir dir alles geben, gibst du ihm etwas zurück. Denn alles ist ein Teil von dir und du bist ein Teil von allem. Alles, was sich regt und bewegt in Schatten und in Licht, alles ist ein Teil von dir und du bist ein Teil von allem. Jeder neue Tag ist ein Geschenk, doch ganz umsonst bekommst du's nicht.
SWR 4 Baden-Württemberg, die unmögliche Talkshow mit Albert Schweitzer, der Legende, höchstpersönlich. Oder soll ich sagen, Herr Schweitzer, mit dem Oganga von Lambarene?
Oganga, ja.
Ja.
Oganga, Häuptling, haben Sie mich genannt. Die
bitte jetzt nicht wieder Neger sagen.
Wieso?
Sprechen wir gleich noch drüber. Aber erstmal ein Elsässer im Urwald, eine französische Missionsstation irgendwo in Äquatorialafrika, heute liegt das in Gabun, und der Herr Doktor hat eine Mission, gell?
Medizin.
Klar.
Ja, Medizin. Und wisst ihr, wie wir angefangen haben? Immer hier in der Stall. Immer alter hier in der Stall. Und wisst ihr, was die erste Operation ist? Ja? Ein Leistenbruch.
Ein Leistenbruch.
Ja, Leistenbruch. Und ein Missionar hat mir geholfen und meine Frau hat die Narkose gemacht.
Apropos,
ja.
Narkose,
ja.
Das kannten ja viele in Afrika damals nicht.
Nein.
Eine ihrer Patientinnen hat das mal irgendwo so beschrieben: Zuerst tötet der Doktor die Kranken, dann heilt er sie, nachher weckt er sie wieder auf.
die Eingeborenen, ja. Für die bin ich schon so eine Art Wunder gesehen. Das ist schon klar.
Ja, ja. Aber man muss schon auch sagen, Sie haben das nicht alles ganz alleine aufgebaut.
Ne? Nein, natürlich nicht. Die Helen, meine Frau, hat mir geholfen. So viel, als es noch mal gegangen ist. Und die Leute verdächt, von Lambarene, da, wie der Joseph Assovani, ein guter Mann, fleißig, hat geschafft, Tag und Nacht. Ja.
Also Fleiß haben Sie ja durchaus nicht jedem ständig bescheinigt, wenn man das so sagen darf, gell?
Afrika eben. Jeder macht halt nur, was er soll, aber nicht am Handschlag extra. Langsam dummler, sagt man im Elsass, langsam dummler.
Ach, das gibt's im Funk auch.
Das wissen Sie besser als ich. Ja. Und mit meinen Leuten, das sind geschlachte Leute gewesen. Man hat ja immer gesagt, der Neger ist nicht faul, sondern er ist ein Freier. Und drum ist er immer nur ein Gelegenheitsarbeiter, mit dem kein geordneter Betrieb möglich ist.
Ja, da ist er wieder gewesen, der Neger, Herr Schweitzer.
Ich weiß nicht, was er hat da immer. Ja. Man sieht doch alle Mancher, der Neger, der Weiße.
Ja.
Ja, immer gesagt, ich bin euer Bruder, habe ich Ihnen gesagt, ja. Euer älterer Bruder, votre grand frère, wie man auf Französisch sagt.
Ja, ja, eben. Also Sie sind der Bruder, also ja. Alle Brüder und Sie sind der ältere Bruder. Können, ja, Sie sich vorstellen, dass deswegen manche Albert Schweitzer in der Hinsicht auch kritisch gesehen haben?
Wieso?
Es klingt ja schon so ein bisschen von oben herab, gell? Ich, der große Weiße, der alles kann, und ihr, die kleinen Schwarzen, die bitte fleißig seid.
Also, hör mal, das ist richtig so. Das ist ja Karikatur. Ha? Ich habe alles gar, was ich noch morgen gehe. Ich brühe mir nichts vorzuwerfen. Ich will mir auch nichts vorwerfen lassen. Ha? Danke so an die Angela Merkel. Wir, was, schaffen das. Sie hat auch mal gesagt, soll ich mich jetzt entschuldigen, dass wir die Flüchtlinge reingelassen haben? Wenn das so ist, dann lebe ich nicht mehr gern in diesem Land. Hätte die Angela gesagt. Ah, pardon. Ja.
Und so ähnlich sehen die...
Ja.
Ja, sehen Sie so ähnlich. Gut. Ich wollte es ja auch nur angesprochen haben.
Ja.
Es war natürlich, ich glaube, das kann man schon sagen, es war natürlich eine andere Zeit. Da,
genau,
haben Sie natürlich auch,
genau,
recht.
Freundlichkeit mit Autorität zu paaren, ist das große Geheimnis des richtigen Verkehrs mit den Eingeborenen.
Ja.
Habe ich das gesagt oder nicht?
Ja, haben Sie.
Gut.
Mhm. Lassen wir einfach mal so stehen. Wir gucken uns jetzt mal an, wie Ihre Arbeit in Lambarene aussah.
Ja, das war wirklich viel Arbeit. 1913 habe ich mein erstes Spital gebaut.
Mhm.
Und nach dem Weltkrieg war nicht mehr genug Platz, da mussten wir immer weiter bauen, immer weiter gebaut. Immer größer geworden.
Wie sind denn die?
Und die Kranken sind sogar oft mit dem Kanu ins Krankenhaus gekommen.
Über den Fluss.
Da haben sie über den Fluss, ja, und dann haben sie gewartet vor dem Haus, in Eingängen aufgestellt und gewartet. Ja, und dann gab es drinnen gab's, sogar ein richtiges Sprechzimmer.
Ja, das
war es nicht. Es gab ein Sprechzimmer, es gab auch eine Apotheke, einen Operationssaal. Und wir haben wirklich sehr viel zu tun gehabt mit den Leprakranken. Ja, die Eigengeborenen haben einfach da kampiert, ja, wie bei sich daheim. Ja. Mhm. Und die ganze Familie hat sie zwar begleitet, ja, das war ja das Schöne, aber ich habe natürlich Probleme gehabt, denn ich musste immer die Kranken von den Gesunden trennen.
Ja, ja. Dass nicht die Gesunden im Bett liegen und die Kranken am Boden.
Ja, oder umgekehrt, ja.
Oder so.
Ja, so.
Ja, Herr Schweizer, wie sah denn Ihre Arbeit aus in Lambarene? Der Name heißt Übersetze, was wir wollen, es versuchen. Was waren das überhaupt für Krankheiten, mit denen Sie es zu tun hatten?
Ah, wirklich alles.
Alles?
Wirklich alles. Lepra, Malaria, Herzbeschwerden, Vergiftungen, Schlangenbisse oder Verletzungen von Leoparden oder auch Elefanten, also alles.
Mhm. Und das haben Sie alles einfach so beherrscht? Ich meine, manche haben Ihnen später vorgeworfen, also in Tropenmedizin hätten Sie streng genommen jetzt nicht so viel Ahnung gehabt.
Ja, aber da kann ich nur mal lachen. Du sitzt also daheim am Schreibtisch, ja? Sind noch nie in Afrika gesehen. Und so immer, wenn ich es schaffe, in Afrika und die Blödsinn.
Ja, es gibt wirklich sehr viele Geschichten über Ihre Arbeit dort, unermüdlich und auch tatsächlich unter abenteuerlichen Umständen.
Es ist einfach vor Herz gekommen. Denn mit dem Herzen zu denken, das ist die rechte Art für die Menschen. Ha?
Das haben Sie schön gesagt. Das ist aus der Zitatensammlung Albert Schweitzer, richtig?
Ja, ich meine damit, man sieht nur mit dem Herzen gut.
Das ist aber nicht von Ihnen.
Ist nicht?
Nee.
Ah, ja. Das hat aber gehört, passt gut zu mir, Seminararbeit.
Hätte gut gepasst, ja. Wie wurden Sie eigentlich bezahlt für Ihre Arbeit?
Ja, das ist, zum Beispiel habe ich ja Martinet bekommen. Martinet, das ist das? Eine Peitsche.
Eine Peitsche?
Ja, aus Nilpferdenleder. Oder einmal, hat einer muss bezahlen und hat gesagt, Entschuldigung, ich muss schnell nach Hause gehen, da etwas holen, um Sie zu bezahlen. Ich lasse Ihnen aber meine zweite Frau als Pfand.
Ja, und?
Ja, dann habe ich gesagt, ich verzichte lieber auf die Bezahlung, denn ich weiß nicht, ob ich es schaffe da mit Ihrer zweiten Frau.
Wenn man das alles nachliest, Herr Schweizer, das ist ja nun wirklich legendär, was Sie da geleistet haben in all den Jahren. Aber dann kam irgendwann doch relativ bald der Erste Weltkrieg und Sie waren ja damals Deutscher.
Ja.
Haben in einer französischen Kolonie gearbeitet. Ja. Und deswegen sind Sie von den Franzosen dann auch interniert worden im Lauf des Krieges und deportiert worden zurück nach Europa.
Ja, bis interniert, bis auch 1918 in Südfrankreich als Deutscher Elsasser, plötzlich ein Feind gesehen, an mich. Ich und ein Feind. Also, Sie müssen sich vorstellen, Monsieur Gülger, ja, ich hatte eine französische Kolonie ausgewählt, um zu arbeiten. Heute Le Gabon. Ich hätte ja nach Namibia gehen können.
Deutsch-Südwest.
Aber ich ging nach Frankreich. Und was hat man gesagt in Paris? Vive l'Alsace et la Lorraine. Die Elsässer sind doch alle Franzosen. Wir brauchen das Elsass wieder Französisch und so weiter. Und was macht dann Frankreich, als der Krieg ausgebrochen ist? Sie sperren mich ein. Hausarrest.
Tja.
Und dann noch in diesem Lager da in Südfrankreich, das passt doch gar nicht zusammen alles. Entschuldigung, wenn ich mich jetzt aufgeregt habe, aber
ja, ist in Ordnung,
das ist ja so, ja?
Völlig in Ordnung, aber Sie sind ja dann am Ende des Krieges auch freigekommen. Die ganzen Deportierten wurden in einem Zug Richtung Heimat geschickt und da gibt es eine nette Geschichte, wenn Sie die erzählen würden. Da gab es unterwegs tatsächlich eine Überraschung. Die ganzen Elsässer in diesem Zug und dann, was passiert?
Ja, das war im Frühling 1918. Wir, die Internierten, fuhren zurück nach Straßburg via Lyon, Genf und Zürich. Und in Lyon hat der Zug gestoppt und auf dem Bahngleis war ein wunderbares Buffet eingerichtet. Eine Kapelle mit Humba Humba. Und wir Elsässer sind ausgestiegen, haben uns auf das Essen gestürzt und Vive la France gesungen, aber die Organisatoren haben dann gemerkt, dass wir gar nicht Französisch sprechen, sondern Deutsch und Elsässisch. Dann haben sie erst kapiert, es ging alles schief, weil die haben auf Gefangene, französische Gefangene aus Nordfrankreich gewartet. Ja? Und haben sie gedacht, gut, sind halt Elsässer, sie sollen sich vollfressen weiter und trinken, es gab auch Champagner. Und dann sind wir alle wieder in den Zug eingestiegen, ja? Und die Mehrheit von uns, unter uns, hat es gar nicht gemerkt, dass das Festessen nicht für sie bestimmt war. Ja, wie Elsässer Monsieur Güger, wir sitzen immer am falschen Tisch. Voilà.
Das ist ein guter Moment für Musik.
Ja.
Genau. Robert.
Das passt jetzt wunderbar zum nächsten Thema von unserem Lied, weil unser Lied heißt der Tisch. Bis unsere Vater begraben haben, sind wir noch mal ein Lied zusammen gesessen, beim Mittagessen, um zu wissen, wie wir es machen, mit dem Verteilen von der Sachen. Der Schwächter hat gesagt, ich bin satt in der Stadt. Ich tät gerne wieder Rüss in Süß. Unsere Tante, die könnte oben im Zimmer logieren, das tät uns nicht arrangieren. Sie könnte ein bisschen den Garten arrangieren und so was am Herd stehen und servieren. Die jüngste Schwester hat gesagt, ich tät gerne den Esskasten vom Zimmer und Silbersteck mit dem Namen von der Mama. Und wenn die Schwester wieder in Süß will, dann darf ich doch annehmen, dass wir uns finanziell arrangieren. So tät sie es nämlich kehren. Dann sind mich gefreut. Ach so, Moment, Robes, ja, Samuel, was will denn du? Dann hab ich gesagt, ich will den Tisch, ich will den Tisch, ich will den Tisch, wo die ganze Familie zu uns zusammen gesessen ist. Ich will den Tisch, ich will den Tisch, ich will den Tisch, ich will den Tisch, schon will ich nix. Nummer den Tisch. Zwei Wochen später haben sie einen gebrochenen Tisch. Dann habe ich ins Esszimmer gestellt und neben mir gesessen. Dann habe ich noch einmal die große Suppenschüssel gesehen in der Mitte und die Mütter, wie sie mit kleinen Schritten alles serviert. Der schwarze Brandfleck, wie es vor Schreck von nicht fallen lassen, wie sie erfahren hat, dass unser Cousin Jean-Marie gefallen ist in Algerie. Und der runde Kreis, wie sie jeden Sonntag ein paar Blumen angestellt hat und gesagt hat, Roppel, komm, hilf mir am Nudelbrett. Und wenn wir unter den Tisch gehen, meine Böe, machst du das Gebet. Ich will den Tisch, will den Tisch, will den Tisch, ich will den Tisch, wo die ganze Familie zu uns zusammen gesessen ist. Ich will den Tisch, ich will den Tisch, will den Tisch, ich will den Tisch, schon will ich nix. Nur den Tisch. Zum Schluss habe ich noch mal unseren Papa gesehen. Frisch rasiert mit einem weißen Hemd ist er da gesessen und hat gemütlich Les Dernières Nouvelles d'Alsace gelesen. An dem Tisch hat er gesagt, meine Bö, ist schon unser Grand-Père gesessen. Das darfst du nie vergessen. Der Tisch weiß alles von uns. An meiner Kommunion hat der Bes getobt, weil ich Schwingung mit den Zehen gehabt hab. Das Ding kommt sofort raus, hat er gesagt. In dem Haus, wo der Tisch respektiert ist, gehört. Ich hab ihn genommen und hab ihn unten ans Tischbein geklebt. Er klebt noch immer an derselben Stelle wie alter Junggesell. Und drum will ich den Tisch, will den Tisch. Ich will den Tisch, ich will den Tisch, wo die ganze Familie zu uns zusammen gesessen ist. Ich will den Tisch, ich will den Tisch, ich will den Tisch, ich will den Tisch, schon will ich nix. Nur den Tisch.
SWR4 Baden-Württemberg, die unmögliche Talkshow mit Albert Schweitzer. Was, lieber Herr Schweitzer, verbindet Sie eigentlich mit Königsfeld im Schwarzwald?
Ja, das ist unser Haus gesehen, ja. Also man sitzt auch gekommen, wie ein Weser ist eine Gefangenschaft. Nur ist plötzlich ist Elsass Französisch geworden und ich bin Französisch geworden. Ja. Aber die Helene ist in Berlin geboren gesehen, ne? Ich habe Ditsch gesehen, die Älteren sind Ditsch gesehen, haben wir viele Probleme gehabt. Und dann haben wir gedacht, Königsfeld ist vielleicht unsere Rettung. Weil wir vor dem Krieg
waren Sie schon dort?
Unsere Flitter waren.
Ach.
Ja, in Aha. Königsfeld verbracht hatten.
Aha.
Und dann haben wir ein Haus gebaut. Waren Sie schon dort? Haben
ich,
Sie
sich wieder ich, ja, ich war schon mal da, auch in dem Haus von 1923. Ja.
Und dann war ich die Rena geboren, unsere Tochter, unsere in einzige Tochter. Ja. Und dann ist einfach die... ist einfach die hier da geblieben.
Und Sie haben es aber, Sie haben es nicht
Nein, ich,
so lange
ich, ich
ausgehalten.
Ich musste wieder weiter, ne? Das Spital weiter aufbauen. Aber die Helene ist wirklich da geblieben, bis Hitler an die Macht kam. Da musste sie weg, dann ist sie nach Lausanne, dann nach Paris und dann nach Amerika. Aber mich hat es wieder nach Afrika.
Sie waren ja mittlerweile auch wirklich prominent durch Ihren Einsatz.
Gut, das hätten wir gefeiert natürlich. Hauptsächlich für die Menschen dort. Dann habe ich natürlich mehr Geld gekauft für das Spital Österbuja.
Ja, das sind ja dann viele dann auch Spenden sammeln gegangen, wie wir gehört haben.
Ja, ohne die Spenden, wir sehen, war das nicht mehr gesehen. Das muss ich sogar noch einmal merci im Nachhinein.
1928 gab es dann für Sie den Goethe-Preis in Frankfurt. Ja. Später haben Sie darüber mal geschrieben, mein Haus hat Goethe mir geschenkt.
Ja, stimmt.
Als Preisgeld.
Ja.
Preisgeld. Aber damit gemeint war dann schon das nächste Haus, nämlich das Haus in Günzbach.
Es war halt so, bin dann älter geworden und Günzbach war natürlich meine Heimat. Ich bin in Kaisersberg geboren, aber in Günzbach aufgewachsen.
Wie haben Sie es immer gesagt?
Ich bin. Oui, ich habe gesagt, je suis un homme de Günzbach et un citoyen du monde.
Aha.
Ein Mann aus Günzbach und ein Weltbürger.
Viele haben ja von ihrer Popularität profitieren wollen. Später sogar die Nazis.
Ja, das stimmt.
Jedenfalls haben sie es versucht.
Ja, diese Goebbels hätten mir einen Brief geschrieben zum Bach-Jubiläum. Hätten mich wieder eingeladen für eine Konzertreise als Galionsfigur. Ja, und hätte unterschrieben mit deutschem Gruß. Da habe ich ihm geantwortet. Es kommt nicht vor euch. Und darunter habe ich geschrieben, mit zentralafrikanischem Gruß. Der Goebbels hat mir nicht geschrieben.
Aus der zentralafrikanischen Perspektive, Sie waren ja dann wieder im Einsatz in La Marine, wie haben Sie denn erlebt, was damals in Europa vor sich ging?
Ja, schrecklich, schrecklich. Bald hat sie auch wieder Krieg gehabt und ich habe das einmal in einem Brief geschrieben, das lasen ich Ihnen jetzt vor, die Nachrichten von dem, was in den Gefangenenlagern geschieht, von der Misshandlung der Juden und von den Leiden, die die verschleppten Bevölkerungen erdulden, ja, diese Nachrichten erfüllen uns mit Entsetzen.
Sie waren froh, weit weg zu sein.
Das stimmt. Ich bin um jetzt vertraut und dauere und acht und ja, müde. Ich bin im Zerrockten noch vor dem Krieg.
Aber wenn Sie sagen, Sie waren dann müde, es gab doch in Lambarene mittlerweile nicht nur Sie als Arzt.
Nein, das waren mehrere. Zum Beispiel der Dr. Nessmann,
Aha.
Ogula haben die Eingeborenen ihn genannt. Ogula, ja, Sohn des Häuptlings. Und wissen Sie, wie Sie den Dr. Lauterbuch genannt haben?
Nee.
Nichida.
Und das heißt?
Der Mann, der mutig schneidet.
War das der Chirurg?
Oui.
Der Stichwort Popularität, das möchte ich nochmal aufgreifen. Sie waren ja mittlerweile und erst recht dann nach dem Krieg sowas wie ein Star, kann man glaube ich schon sagen.
Also
der gute Mensch von Lambarene war ja auch gut so, denn so kamen viele Spenden herein. Ja. Und Sie selbst sind dann sogar einmal auf Tournee gegangen, obwohl Sie nicht gern geflogen sind, sind mit dem Schiff gefahren, auf Tournee gegangen nach Amerika. Das Life-Magazin hat 1947 getitelt, Albert Schweitzer, The Greatest Man of the World.
Ja, ungläubig, ungläubig. Ja.
Es heißt schon auch, Sie hätten sich manchmal gefühlt wie ein Preisboxer, liest man, weil Sie ständig bedrängt und fotografiert wurden. So ist halt die Presse, gell? Die ganzen Paparazzi und so.
Ja, die Journalisten sind mir hinterhergelaufen und ich habe wirklich die Nase voll gehabt. Denn ich habe Ihnen gesagt, ich bin auch Leben. Ich bin auch Leben. Und wenn Sie jetzt Rücksicht auf mich nehmen, wäre das im besten Sinn des Wortes Ehrfurcht vor dem Leben.
Ach, Herr Schweitzer, das ist jetzt aber schön.
Was?
Dass Sie mir jetzt noch dieses Stichwort geliefert haben.
Welches Stichwort?
Ja, Ehrfurcht vor dem Leben.
Ja.
Das ist ja nun Albert Schweitzer in Reinkultur. Ich glaube, das verbindet jeder mit Ihnen.
Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt so mit meiner, aber dass jedes Lebewesen ein Recht darauf hat zu existieren, das meine ich. Ne?
Ja. Und das war doch Ihr Lebensthema.
Ja.
Gilt dieses Existenzrecht auch für Ameisen, die über Ihren Schreibtisch laufen?
Ja, natürlich, auch für Ameisen, die über meinen Schreibtisch gelaufen sind. Ja? Genau wie die Termiten. Ja? Und Sie können mir glauben, davon habe ich genug gehabt.
Ja?
In Lambarene, Ameisen.
Sind Sie deswegen eigentlich auch wegen dieser Ehrfurcht vor dem Leben Vegetarier geworden?
Wie und zum Geburtstag, da gab es kein Barbecue, kein Festtagbraten, sondern nur Spiegeleier, wenn es beliebt, ne?
Spiegeleier, gut, dann waren Sie aber kein Veganer. Na gut, das
Veganer?
Ist egal. Egal. Jedenfalls klingt es ja nach konsequentem Lebenswandel. Haben Sie sich auch deshalb, muss ich ja dann fragen, in Stellung gebracht gegen die Atomwaffen? Da ging es ja letztendlich auch um Ehrfurcht vor dem Leben, wenn man so will. Gell?
Ich habe nur gesagt, was man sagen muss. Wenn die Menschheit meint, sich selbst abzuschaffen. Ja, ich habe meine Stimme erhoben gegen die Atomversuche. Aber ich war nicht allein. 9000 Wissenschaftler haben unterschrieben. Das war, glaube ich, in den 50er Jahren. Und de Gaulle. Und das Problem ist, das hat etwas gebracht, weil die Tests wurden gebremst. Aber de Gaulle, der General, der wollte unbedingt, dass Frankreich eine Atommacht wird. Und jetzt haben wir es. Pardon, Entschuldigung, ich habe mich wieder aufgeregt. Jetzt beim Wort Atom rege ich mich auf. Ja.
Als Friedensnobelpreisträger haben Sie ja auch damit rechnen können, gehört zu werden. Den haben Sie ja dann bekommen, muss man vielleicht auch sagen. Ne?
Ja,
Friedensnobelpreis.
Ja, das war 1952.
1952.
Ja. Man darf nicht alles tun, was man tun kann. Der Mensch ist im Lauf der technischen Entwicklung zum Übermensch geworden, meine liebe Gemeinde. Er kann sich die stärksten Kräfte der Natur zunutze machen. Aber er darf es nicht. Denn es ist kein Nutzen. Es ist Frevel, eine Torheit, die Menschheit furchtbar teuer zu stehen kommen kann. Der Mensch wird dadurch zum Unmenschen. Wir brauchen einen neuen Geist, einen menschlichen Geist, einen Verzicht auf das, was technisch möglich wäre, um die Menschheit zu retten, Herr Sammy.
Haben Sie gesagt.
Ja, so habe ich gesagt,
so
laut
ähnlich.
Und deutlich. Ja,
jawohl.
Habe ich gesagt. Ja.
Und wenn man das so hört, man muss doch sagen, das klingt irgendwie aktuell.
Ist doch immer noch so. Ist die Menschheit vernünftig geworden?
Naja.
Ich habe sogar gehört, als du das Atomkraftwerk am Rhin, wie heißt es wieder?
Fessenheim.
Ja, Fessenheim. Ist noch nicht abgeschaltet?
Nein.
Soiri.
Das kennen Sie auch. Ja. Wie waren denn damals die Reaktionen auf Ihre Rede?
Es gab auch viele positive Reaktionen, muss ich sagen. Gut, manche haben auch geschrieben, der Schweizer sollte bei seinen Schwarzen, bei seinen Neger bleiben.
Vorsicht. Und,
ja, nein.
Hat Sie das getroffen, diese Kritik?
Ja. Aber was? Salomos habe ich gesagt, Kritik läuft an mir ab wie das Wasser an dem Gefieder einer Gans. Und immerhin ein paar Jahre später, wie gesagt, sind ja Versuche
kaputt. Zumindest mal ein bisschen, ja. Am Rande erwähnt. Sogar ein gewisser Jean-Paul Sartre soll Sie ermuntert haben in Ihrem Kampf damals, gell?
Der Jean-Paul, ein guter Junge. Ja, das war so, die Anne-Marie Schweizer ist die Mutter von Jean-Paul Sartre und die Schwester von meinem Onkel, ja.
Also Sie sind verwandt.
Total verwandt. Und da der Vater von Sartre früh gestorben ist, hatte Charles Schweitzer, ein Deutschlehrer in Paris, hat den Sartre erzogen sozusagen. Und der Sartre sagt, wenn die zusammen waren, der Schweizer Clan, auch der Albert, der übrigens in der Sorbonne Nietzsche unterrichtet hat, auch nebenbei. Ja. Und auch noch das Buch über Bach, das erste Buch hat er auf Französisch geschrieben.
Was hat er gesagt, Herr Jean-Paul?
Der Jean-Paul hat gesagt, wenn die Schweizer zusammen waren und gegen die Papisten da geschossen haben, gegen die katholische Kirche, sah das aus wie bei den Tischreden von Martin Luther.
Ja.
Hat er gesagt. Der Sartre hat auch noch gesagt, das können Sie nachlesen, was die Rebellion betrifft, bin ich evangelisch, protestantisch erzogen worden. Ne? Und was die Unterwerfung betrifft, bin ich katholisch, andere Teil der Familie, erzogen worden. Also der Sartre hat gesagt, ohne die Familie Schweizer hätte es mich als Philosoph nicht gegeben. Ne? Ja,
bravo
noch für ja, ja.
Ich. Ja. Was ja auch übrigens nicht jeder weiß, an den Zuständen in Lambarene gab es schon dann auch da und dort ein bisschen Kritik.
Ja.
Später auch von Ihrem Nachfolger Walter Munz. Ja. Der hat von Ihrer ersten Begegnung so erzählt.
Als ich dann vor ihm stand zum ersten Mal, da war ich recht fasziniert eigentlich von dem Mann. Ich habe ihm in die Augen geschaut, er mir. Ich hatte den Eindruck, ich bin am rechten Ort. In den nächsten Tagen sah ich das Spital. Da zögerte ich, ob ich am rechten Ort sei. Das Spital schien mir wirklich sehr alt zu sein. Wellblechdächer, die nicht ganz aufeinander passten. Im Freien, auf der Spitalhauptstraße, auf einem Gestell von zwei Feuerstellen etliche Kupferpfannen. Ich hörte, dass da drin die Operationsinstrumente gekocht werden. Oh, ich dachte, das könnte schwierig werden.
Ist es denn dann schwierig geworden, Herr
Wissen
Schweizer?
Wissen Sie, der Herr Munz Salamons ist noch sehr jung gewesen. Ja, und in Deutschland hat es die erste Einbauküchen, sagt man, Einbauküchen gegeben, Formica und so wie das, ja. Und hätte nicht verstanden, wie das funktioniert. Aber nur hat er sich angepasst. Und ich will sagen, das hat sich immer alles verbessert. Und wir sind sehr fortschrittlich gewesen. Die ganze Familie, die ganze Umgebung ist da eingebaut gewesen in diesem Spital. Aber das hat der Junge nicht gleich verstanden.
Also ich wollte es einfach auch noch der Vollständigkeit halber einfach erwähnt haben, weil da gab es auch allerlei Literatur dazu. Und es ist aber, also ich meine, das muss man auch einfach mal sehen, nach einem so erfolgreichen Leben. Es gibt halt wirklich überall Licht und Schatten. Selbst bei einer solchen Lichtgestalt wie Ihnen, wenn ich das sagen darf. Das müssen Sie doch akzeptieren, oder?
Ja, aber ich darf auch sagen, dass ich vielleicht der erste Ökoarzt war.
Ja. Ja, ja, gut, man kann natürlich alles noch besser machen.
Genau, ja. Und ich habe es versucht für meinen Teil. Ist nicht so, wie er da gesagt hat, ich weiß nicht mehr, es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Das haben Sie gesagt?
Nein, das war der Erich Kästner.
Ja, aber es ist natürlich wahr. Es ist natürlich wahr.
Wollen Sie vielleicht noch so ein bisschen Original-Otto und Albert Schweitzer hören?
Das wäre mir in dem Zusammenhang jetzt ganz recht. Also es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Übersetzt in die Sprache von Albert Schweitzer würde wie klingen?
Ja, nun habe ich geschrieben. Man muss etwas, und sei es noch so wenig, für diejenigen tun, die Hilfe brauchen. Etwas, was keinen Lohn bringt, sondern Freude, es tun zu dürfen. Dann weißt du, du darfst am Guten in der Welt mitarbeiten.
Und das, lieber Herr Schweitzer, das war jetzt hier in unserer Sendung Mundart und Musik, zwar kein Elsässisch, aber es war sehr wahr. Danke für das Gespräch.
Danke. Merci beaucoup.
Mal lustig, mal entspannt, mal richtig spannend. Aber immer in Mundart. Mundart und Musik. Auch im Radio immer sonntags 21 Uhr. In SWR 4 Baden-Württemberg. Da sind wir daheim.